Liebe Gemeinde, ich grüße Sie herzlich zum heutigen zweiten Sonntag nach Trinitatis. Mit dem Wochenspruch, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Danke auch für die schöne Bachkantate zu Beginn. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Friede des Herrn sei mit dir.
Und mit dir.
Ich denke, ich kann heute keine Kinder in den Kindergottesdienst verabschieden, darum überspringe ich diesen Punkt. Ich möchte aber gerne die Kollekt für den heutigen Sonntag abkündigen. Im Klingelbeutel sammeln wir erstens für die Sanierung der Wandmalereien in unserer Kirche. Und am Ausgang sammeln wir für gesamtkirchliche Aufgaben der EKD Glauben entdecken, Kirche erleben. Dazu ein kleiner Text. Die Konfirmation ist für viele junge Menschen ein besonderer Moment. Sie bietet Raum, über den eigenen Glauben nachzudenken und bewusst Ja zur Kirche zu sagen. Doch in einer Zeit, in der Religion im familiären Alltag oft keine Rolle mehr spielt, wird es immer wichtiger, Zugänge zum Glauben neu zu eröffnen. Die heutige Kollekte unterstützt die Initiative Hashtag Deine Konfirmation, die junge Menschen und ihre Familien für die Bedeutung der Konfirmation sensibilisiert. Persönlich, lebensnah und zeitgemäß. Ziel ist es, Konfirmandinnen und Konfirmanden darin zu bestärken, ihren Glauben auf ihre eigene Weise zu entdecken. Zugleich werden Konfi-Camps in Wittenberg gefördert, in denen Jugendliche Gemeinschaft erleben, biblische Impulse erhalten und Kirche als lebendig und offen erfahren können. Diese Projekte helfen dabei, Kirche für die nächste Generation erfahrbar zu machen, als Ort der Begegnung, des Vertrauens und des Glaubens. Am Ausgang sammeln wir auch weiterhin für die Ukraine über den Diakonie-Katastrophenschutz in dem Behälter mit dem blau-gelben Zettel. Wir wollen jetzt gemeinsam singen. Unser erstes Lied steht im evangelischen Gesangbuch unter der Nummer 213. Kommt, ihr seid geladen, die Strophen 1, 3 und 5.
Thank you.
Wir wollen heute den Psalm 36 nicht im Wechsel sprechen, sondern ich werde ihn uns nach einer Version von Hans-Dieter Hüsch vorlesen. Psalm 36, Lichtschöpfung. Gott sprach, es werde Licht. Die Finsternis soll weichen, die Kälte und die Angst. Das Licht soll sich ausbreiten, die Wärme und Geborgenheit. Nicht der Hass, sondern die Liebe durchzieht die Welt. Es werde Licht. Das war und ist Gottes Wille. Die Dunkelheit wird vertrieben, Kälte und Angst besiegt. Das Licht gewinnt Raum unter Menschen und Tieren. Gottes Schöpfung wird Licht im dunklen All. Treuer Gott, du birgst uns in deiner Liebe und leitest uns an deiner Hand. Gib uns, an dir festzuhalten, in Ehrfurcht und Vertrauen und deinen heiligen Namen zu preisen. Deiner Ehre werde Lob gesungen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Du treuer Gott, dein Herz ist aufgetan in Jesus Christus, deinem Sohn. Du lädst uns ein. Wir danken dir, dass wir ein Zuhause finden in deiner Kirche. Lass unseren Glauben wachsen unter deinem Wort. Schenke uns Gemeinschaft an deinem Tisch. Hilf uns, deine Güte an allen Orten zu bezeugen. Durch ihn, unseren Herrn Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Jesus, du Quelle der Weisheit, du rufst alle Mühseligen und Beladenen. Erfrisch auch uns durch den Strom deiner Kraft und deiner Liebe, die von dir ausgehen, alle Zeit. Amen. Halleluja! Herzlich lieb habe ich dich, meine Stärke, Herr, mein Fels, meine Burg, mein Erretter. Halleluja! Wir hören jetzt die Schriftlesung aus Lukas 14, die Verse 15 bzw. 16 bis 24.
Einer, der mit zu Tisch saß, sprach zu Jesus: Selig ist, der das Brot isst im Reich Gottes. Jesus sprach: Es war ein Mensch, der machte ein großes Abendmahl und lud viele dazu ein. Und er sandte seine Knechte aus, zur Stunde des Abendmahls den Geladenen zu sagen: Kommt, denn es ist schon bereit. Da fingen sie alle an, sich zu entschuldigen. Der Erste sprach zu ihm: Ich habe einen Acker gekauft und muss hinausgehen und ihn besehen. Ich bitte dich, entschuldige mich. Und ein anderer sprach: Ich habe 5 Jochochsen gekauft und ich gehe jetzt hin, sie zu besehen. Ich bitte dich, entschuldige mich. Wieder ein anderer sprach: Ich habe eine Frau geheiratet, darum kann ich nicht kommen. Und der Knecht kam zurück und sagte das seinem Herrn. Da wurde der Hausherr zornig und sprach zu seinem Knecht: Geh schnell hinaus auf die Straßen und Gassen der Stadt und führe die Armen und Verkrüppelten und Blinden und Lahmen herein. Und der Knecht sprach: Herr, es ist geschehen, was du befohlen hast, aber es ist noch Raum da. Und der Herr sprach zu dem Knecht: Geh hinaus auf die Landstraßen und an die Zäune und nötige sie, hereinzukommen, dass mein Haus voll werde. Denn ich sage euch, keiner der Männer, die eingeladen waren, wird mein Abendmahl schmecken. Halleluja.
Wir wollen gemeinsam das Bekenntnis unseres Glaubens sprechen und stehen dazu auf. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir wollen jetzt gemeinsam singen im evangelischen Gesangbuch Plus, die Nummer 45. Das ist nur eine Strophe. Höre unser Rufen, und deshalb singen wir sie dreimal. EG Nummer 45, höre unser Rufen, dreimal. Predigtext für den heutigen Sonntag ist entnommen aus dem 3. Kapitel des Buches Jona. Vielleicht kennen das einige von Ihnen. Und das Wort des Herrn ging zum 2. Mal an Jona. Mach dich auf, geh nach Ninive, in die große Stadt, und ruf ihr die Botschaft zu, die ich dir sage. Und Jona machte sich auf, und dem Wort des Herrn gemäß ging er nach Ninive. Ninive war aber selbst für einen Gott eine große Stadt. Man benötigte 3 Tagesreisen, um sie zu durchqueren. Und Jona begann, die Stadt zu durchwandern, eine Tagesreise weit, und er rief und sprach: Noch 40 Tage, dann ist Ninive zerstört. Da glaubten die Menschen von Ninive an Gott und riefen ein Fasten aus und legten Trauergewänder an, ihre größten wie ihre kleinsten. Und das Wort gelangte zum König von Ninive, und er erhob sich von seinem Thron und legte seinen Mantel ab. Dann hüllte er sich in ein Trauergewand und setzte sich in den Staub. Und er ließ in Ninive ausrufen und sprach: Auf Befehl des Königs und seiner Großen, Mensch und Tier, Rind und Schaf, sollen nichts zu sich nehmen, nicht weiden und kein Wasser trinken, und sie sollen sich in Trauergewänder hüllen, Mensch und Tier, und mit Inbrunst zu Gott rufen, und sie sollen sich abkehren, ein jeder von seinem bösen Weg und von der Gewalt an ihren Händen. Wer weiß, der Gott könnte umkehren, es könnte ihm leid tun, und er könnte sich abkehren von seinem glühenden Zorn. Dann gehen wir nicht zugrunde. Und Gott sah, was sie taten, dass sie zurückgekehrt waren von ihrem bösen Weg. Und Gott hat das Unheil leid, das über sie zu bringen er angekündigt hatte, und er führte es nicht aus. Wir beten. Vater, wir danken dir dafür, dass du dich der Verwirrten in Liebe angenommen und versprochen hast, diesem Heiligen Geist auch weiterhin zu tun. Wir wollen gestehen, dass wir die Macht deiner Liebe überhört und dabei verlernt haben, was es heißt, mutig, nämlich reumütig zu sein. Wir bitten dich im Namen deines Sohnes, dass du uns von unseren Verwirrungen zurückführst zu dir als dem, der neues Leben schenkt in Fülle. In Jesus Christus wollen wir dich bei deinen Versprechen behaften. Lob verdienst du, der du die Liebe bist und uns fragst, wie wir es mit deiner Liebe halten. Gelobt seist du. Amen. Liebe Gemeinde, Gott ringt mit seinen Geschöpfen. Zuerst mit seinem Volk und danach mit Menschen, die zwar seinen Namen nicht kennen, ihm aber vertrauen und an seine Reue glauben. Wir werden heute auf die besondere Beziehung Gottes zu Jona achten wollen. 1. Die Wiederholung des Evangeliums. Jona ist kein ungeschriebenes Blatt. Er will das Evangelium verschweigen. Das Buch Jona gibt Hinweise, wieso Jona seiner Berufung widerspricht. Jonas Ekel vor der Großmachtpolitik des neuassyrischen Weltreiches bringt seinen Glauben an einen liebenden Gott in Zwanken. Jonas Hass auf Israels Unterdrücker und sein Hadern mit sich selbst sind 2 Seiten einer Medaille. Am 16. Mai konnte man in der Stuttgarter Zeitung folgende Überschrift lesen. Ich habe Ihnen dazu einen Zettel auf Ihre Plätze gelegt. Ja, monumentale Götterstatuen in antiker Stadt Ninive entdeckt. Und darunter war dieses Bild mit der Unterschrift Rekonstruktion von Ninive, Hauptstadt des Neuassyrischen Reiches. Wozu zeige ich Ihnen das? Das Bild sieht für mich aus wie eine Idylle. Ich denke aber, Jona hatte ein völlig anderes Bild von Ninive. Er kennt die Stadt nur als Brutstätte von Gewalt und Krieg, der sich gegen Israel gerichtet hat. Seine jüdischen Zeitgenossen litten stark unter dem Imperialismus der Könige Israels. Ich zitiere: Nach einer 3-jährigen Belagerung nahmen die Assyrer die Hauptstadt Samaria ein. Dies besiegelte das Ende des Nordreichs. Die Oberschicht des Landes wurde deportiert und in anderen Teilen des Assyrischen Reichs angesiedelt, wodurch das Volk der 10 Stämme von Israel in der Geschichte verschwand. Das ist für mich mehr als nur eine historische Randnotiz. Diese Geschichte prägt auch die Lebensgeschichte Jonas. Er flieht vor Gott und wird von einem Walfisch verschluckt. Das klingt sagenhaft. Jonas' Flucht endet im Chaos. Aber wie kann jemand vor dem fliehen, der ihn von Herzen liebt? Er, der Gott Israels, hat Jona zuerst geliebt, hat mit Israel einen Bund geschlossen und geschworen, ihn einzuhalten. Gott ist zuerst und über allen anderen der Liebhaber seines Volkes, weil und indem er Israel immer wieder von Unterdrückern und Imperialisten befreit hat. Das Rätsel, vor das wir hier gestellt werden, lautet: Wie kann ein Gotteskind die Macht der Liebe ekeln? Wie kann jemand, der von klein auf in der guten Weisung der Tora unterwiesen wurde, einen strafenden, den liebenden Gott vorziehen? Jona ist mir unheimlich, unheimlich nah, da er einen Gott will, der dreinschlägt und der vernichtet, der einige Juden deportiert haben. Er fordert den lieblosen Gott. Just da wiederholt Gott sein Evangelium und gebietet zu rufen: Noch 40 Tage, dann ist Ninive zerstört. 2. Die Umkehr der Gewalttäter. Jonas Kurzpredigt versetzt die Niniviten in eine Heidenangst. Diese ist heilsam. Die Leute kommen zum König und sagen ihm die Botschaft. Und was tut der König, dieser Großhans? Er verordnet eine Radikalkur für Mensch und Tier, in der er sich unter das Evangelium beugt. Ja, er beugt sich unter das Evangelium. Die Niniviten wissen jetzt, was das Stündlein geschlagen hat. Ein ihnen unbekannter Gott bekennt sich zu ihnen, sagt ihnen ins Angesicht: Hört auf mit euren bösen Wegen, wascht eure blutigen Hände. Mich hat der Jähzorn gepackt. Das Buch Jona erzählt humorvoll von einem Gott der Emotionen, der mitleidet, wenn sich seine Geschöpfe gegenseitig an die Gurgel gehen. Was für eine Liebe zu den Gewalttätern. Sie fasten. Was heißt fasten? Fasten heißt, so denke ich, krisensensibler werden. Welchen Göttern, die Blut sehen wollen, haben wir gedient und müssen wir abschwören? Welchen Götzen, die Unrecht befohlen haben, haben wir vertraut und müssen wir misstrauen lernen? Welche Bilder haben wir verehrt und darüber die Gerechtigkeit im Miteinander vergessen? Solche Fragen richtet die Erzählung an uns. Gottes Liebe fordert Gerechtigkeit. Die Niniviten erkennen, dass ihre Gewalttaten an den anderen Völkern Folgen haben. Der Gott Israels ahndet Verbrechen, wo er redet, haben die Götter zu schweigen. Die Niniviten kehren sich ab vom Unrecht und sie kehren sich hin zum Recht. Gott entzündet in ihnen, so schreibt ein Ausleger, ein neues Rechtsbewusstsein. In ihrer Gesellschaft verwechselte man rechts und links, heißt es im 2. Kapitel. Das heißt, man verwechselte Recht mit Unrecht. Es regierte der Missbrauch der Gerechtigkeit, die Idylle war ein Schein. Das Evangelium führt hier zur Götterdämmerung. Umkehr heißt: Lasst euch königlich prüfen. Stellt die Belange der Gemeinde an die Spitze. Hört auf das Rufen eures Liebhabers als eines Mitleidenden. Erweckt den Glauben jeden Tag neu. Habt Zutrauen zu seinem Namen. Das ist gesagt für uns als Christen und als Bürgergemeinde. Betet für eure Regierenden. Achtet auf die Zuverlässigen, denen die Rechtschaffenheit am Herzen liegt. Christenmenschen bitten: Jesus Christus, wir brauchen dich, gebrauche uns. In ihm leben wir als Versöhnte. Aber es lässt mich nicht los, ich will es gestehen, warum missfällt Jona Gottes Erbarmen? 3. Gottes Liebesumkehr. Jona ist mir nahe, weil seine Missgunst ansteckend sein kann. Er schafft es nicht, über seinen Verdruss und über seinen Hass einmal auf die Assyrer und dann auch auf die Gnade Gottes hinauszukommen. Und genau hierin unterscheidet sich dieser Mensch von Gott. Gott kehrt um. Er bereut. Er vertauscht seinen Zorn mit Liebe, indem er sich in seinem Zorn Liebe abverlangt. Ich würde sagen, Gott diszipliniert sich selber. Wo Emotionen ihn zu überwältigen drohen, da hält er inne und schaut auf die Not seiner Geschöpfe und kehrt sich wieder hin zu ihnen. Ich kenne solche Wut- und Jähzuchtsanwandlungen auch von mir. Ich kann, ob in der Schule oder zu Hause, durchaus zornig werden und aufbrausend sein. Das ist unschön für die anderen und dann schäme ich mich meist hinterher. Vielleicht kennt das der eine oder andere. Das überkommt einen manchmal, nicht falsch verstehen. Harte und ungewohnte Emotionen wie Zorn sind nicht verboten. Sie gehören zum menschlichen Leben dazu. So sind wir Menschen. Und solche Emotionen, die vielleicht sehr anstößig sind, zu unterdrücken, das würde uns krank machen. Aber sie zu zügeln und nur in ganz, ganz, ganz wenigen, ganz wichtigen Momenten einzusetzen, ich denke, das ist eine Kunst. Das kann einem nur geschenkt werden oder auch nicht. Mich jedenfalls übersteigt das. Aber irgendwie gehört das auch dazu, gehört das auch zu mir dazu. Aber Gottes Liebe ist hier Gerechtigkeit. Für Jona ist das schmerzlich, denn diese Liebe verbittert ihn ja. Sie reißt an ihm, denn aus seiner Sicht hat Ninive und haben die Einwohner Ninives den Tod ja zu Recht verdient für das, was sie den Israeliten angetan haben. Und vielleicht können wir das verstehen. Grausame Verbrechen hat das Neuassyrische Reich, haben die neuassyrischen Soldaten an den Menschen in Israel begangen. Es wurden Menschenopfer über Menschenopfer gebracht. Und die Könige Assyriens gehören gewiss zu Recht vor ein Völkergericht. Aber die Gerechtigkeit Gottes ist nicht identisch mit unserer Gerechtigkeit. Sie ist aber auf unsere Gerechtigkeit bezogen. Jesus Christus hätte Engel anfordern können, lesen wir, die ihn vom Kreuz wegnehmen. Aber Gott macht es sich mit sich selbst und er macht es sich mit uns nicht leicht. Er macht es sich nicht leicht mit Menschen, die lieber dreinschlagen, als auf seine Rache zu warten. Die Historie ist über die Königin Ninives hinweggefegt. Den König der Könige kriegen wir nie in den Griff. Jonas Glaube ist verwirrt und verzerrt. Ja, Unterdrücker sind beim Namen zu nennen und sie sind auch den Gerichten zuzuführen, gewiss. Doch wer unter uns macht hier den ersten Schritt? Es ist doch so, der Liebhaber Israel könnte auch uns beschämen. Das nimmt ihm die Welt übel. Wollen wir, dass jemand unsere Verzweiflung, unser Dreinschlagen und unsere Ohnmacht sieht? Wollen wir Hilfe von jemandem, der mit uns mitleiden will, wie sonst keiner mit uns mitleiden kann? Das tastet vielleicht unser Ehrgefühl an. Wir möchten ein Leben ohne Gott leben. Jona ist nicht gegen Gott. Das wäre heilsam. Jona ist einer, der ernsthaft denkt, er sei ohne Gott, er sei gottlos. Aber das stimmt nicht. Die Liebe Gottes ist gerade für die da, die sich für von allen guten Geistern verlassen halten. Ja, es gibt so etwas, dass Menschen sich verlassen fühlen von allen Guten. Hüten wir uns also vor dem Jona in uns. Liebe Gemeinde, wenden wir uns heute der Liebesumkehr Gottes zu, mit Leib und Seele. Lassen wir uns von ihm verwandeln. Da wächst Kirche, das erhebt Herzen. Darauf liegt Verheißung. Unsere Reue reut Gott. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahrt eure Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen. Ich bete noch. Großer Gott, wir danken dir, dass du für Recht streitest, ohne Ansehen der Person, und uns zu Mitstreitern deiner Gerechtigkeit machst. Du streitest für die Liebe, weil du der Heilige Israels bist. Vergib deiner Gemeinde ihre Stumpfheit. Die hat uns im Digitalzeitalter in die Arme neuer Götter geführt, an die wir uns doch lieber binden als an dein Wort. Vergib uns unsere Oberflächlichkeit im Miteinander, in der Verkündigung deines Wortes. Erneuere uns, so wie die Niniviten. Lass uns auf Jesus Christus hören, damit wir gesund werden. Bewahre uns vor der Verzerrung deiner Liebe. Schenk den Regierenden Weisheit für ein Volk, das am Überdruss leidet und in Propaganda Heil sucht. Fahre du, König der Könige, schnell zu uns hernieder mit deinem Geist, dass wir aufwachen von unseren bösen Träumen und unseren bösen Taten. Wir wollen dich schon jetzt dazu bewegen, doch bald das wahrzumachen, was du uns versprochen hast. Die Durchsetzung deiner Liebe in der Begegnung mit dir von Angesicht zu Angesicht. Darum bitten wir dich von Herzen. Amen. Wir wollen jetzt gemeinsam singen im evangelischen Gesangbuch plus die Nummer 63, heute feiern wir ein Fest. Das sind zwei Strophen, aber die werden nur einmal gesungen, nicht zweimal. EG plus Nummer 63, heute feiern wir ein Fest. Thank you. Strophen waren doch sehr schwer, wir hätten sie besser vorher üben sollen. Nun gut. Ich möchte jetzt noch die Abkündigungen und Einladungen vorlesen. Der nächste Gottesdienst findet statt am Sonntag, den 21.06. mit Pfarrerin Greyer und mit der Begrüßung der neuen Konfirmanden. Dazu passt auch der Kollektenzweck. Alle Gruppen und Kreise finden zur gewohnten Zeit statt und können am Aushang an der Tür entnommen werden. Wir wollen jetzt noch Fürbitte halten und dazu aufstehen. Gott, wir bitten für alle, die etwas bereuen und einen neuen Weg in ihrem Leben einschlagen wollen. Gib ihnen die Kraft dazu. Gott, wir bitten dich für alle, die jeden Cent umdrehen müssen, damit es zum Leben reicht. Zeige ihnen deine Güte. Christus, du bist unser Friede. Wir bitten dich für die Menschheitsfamilie. Unterschiede werden schnell zu Zäunen. Zäunen zwischen behindert und nicht behindert, zwischen arm und reich, zwischen fremd und einheimisch. Christus, gib uns deinen Frieden. Christus, du willst alle erquicken, die mühselig und beladen sind. Sei mit deiner Kraft bei den Kranken. Bei den Sterbenden. Bei den Trauern. Und gemeinsam wollen wir beten, wie es uns Jesus Christus gelehrt hat. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Sie dürfen sich wieder setzen. Wir wollen als letztes Lied singen. Im evangelischen Gesangbuch, die Nummer 171, Bewahre uns Gott, die Strophen 1, 3 und 4.
Thank you.
wollen uns gemeinsam unter den Segen Gottes stellen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.
Noch auf ein Orgel nachspielen.
Piano nachspielen.